Ja, herzlichen Dank. Man kommt nicht darum hin, eben schon anskizziert von Frau Professor Mr. Hattam, wir betreiben ein gigantisches Experiment mit unseren Meeren, obwohl wir vieles von Ihnen und Ihren Bewohnern noch gar nicht genau wissen. Aber eines wissen wir ganz genau, wir alle hängen von diesen Meeren ab. Jeder zweite Atemzug, den wir tun, da danken wir der Möglichkeit, dass unsere Meere uns den Sauerstoff dafür geben. Vielleicht sollte man das viel stärker im Hinterkopf haben, wenn wir über dieses Thema diskutieren. Heute Abend wollen wir in den Mittelpunkt unserer Diskussion, das Thema ist ja sehr breit, die Fragen nach einem verantwortungsvollen Umgang mit unseren Meeren stellen. Bevor wir in die Diskussion auf dem Podium, was Sie noch leer vorfinden, und mit Ihnen einsteigen, möchte ich Ihnen die Expertinnen und Experten des Abends kurz vorstellen. Frau Professorin Kleingartner, Sie dürfen schon aufstehen und sich nach vorne bewegen, bitte, ist seit dem 01.04.2013 geschäftsführende Direktorin des Deutschen Schifffahrtsmuseums des Leibniz-Instituts für deutsche Schifffahrtsgeschichte. Das Schifffahrtsmuseum schreibt sich mit 2, die Schifffahrtsgeschichte mit 3F. Rechtschreibreform. Verbunden mit der Leitung ist eine Professur in Schifffahrtsgeschichte an der Universität Bremen. Heute ist sie wieder an ihrer alten Alma Mater, denn Professorin Kleingartner studierte Ur- und Frühgeschichte, klassische Archäologie und Kunstgeschichte hier an dieser Universität. Darüber hinaus ist sie auch archäologische Forschungstaucherin, wobei ich nicht weiß, ob das mehr auf Forschung oder auf Tauchen liegt, aber das können wir erörtern. In ihrer Promotion ging es um wikingerzeitliche Schmuckproduktionen. In den Folgejahren war sie unter anderem wissenschaftliche Assistentin am Institut, man sollte doch nicht draufdrücken, ne? Am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Besiedlungs- und Kulturgeschichte des Niedersächsischen Wattenmeeres am Niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung. 2012 wurde sie im Fach Ur- und Frühgeschichte hier habilitiert. Thema war die frühe Phase der Urbanisierung im Frühmittelalter an der südlichen Ostseeküste. Schiffe, so die Archäologin, seien nicht nur technische Quellen ihrer Zeit, sondern auch Erinnerungsort und Zeugnis maritimer Identität und Wahrnehmung. Diese gelte es, methodisch zeitgemäß zu erschließen und zu erhalten, um sie unter aktuellen Fragestellen zu erforschen. Frau Professor Kleingartner, was verbindet Sie mit dem Thema Meer? Oder was verbinden Sie mit Meer?
Geschichten und Geschichte.
Danke. Herzlich willkommen. Herr Professor Mörke ist seit 1996 Professor für neuere und mittlere Geschichte an dieser Universität. Ihn hat es aus dem Süden in den Norden verschlagen. Er studierte in Marburg Geschichte, Politikwissenschaften, Germanistik und Pädagogik. Was sich zunächst wie ein Lehramt anhört, und er legte 1976 auch das erste Staatsexamen ab, endete aber 1981 mit der Promotion über Rat und Bürger in der Reformation. Dieser erfolgte 1994 die Habilitation in Gießen über die Rolle des Haus Oranienburg. Zugegeben, nach Meer klingt all das überhaupt nicht. Doch 1996 wurde er nach Station in den Niederlanden und einer Gastprofessur an der HU Berlin zum Professor für mittlere und neuere Geschichte hier berufen. Immer noch waren seine Arbeitsschwerpunkte Geschichte der Reformation, Stadtgeschichte, niederländische Geschichte, Geschichte politischer Ideen und kollektive Identitäten von West- und Ost-Nordeuropa. Von 2002 bis 2010 war er Sprecher des Graduiertenkollegs Imaginato Borealis, Rezeption und Konstruktion des Nordens und damit auf dem Weg ins Wasser. Und spätestens damit begann dann nämlich auch seine Neugier auf dem Meer, die in seinem 2015 erschienenen Buch Die Geschwistermeere, eine Geschichte des Nord- und Ostseeraumes, dann unübersehbar wird. Von 2011 bis 2012 war er zudem Gastscholar am Center for Transnational History der Universität of St. Andrews in Scotland und 2012 Friedrich Krupp Senior Fellow am Albrecht Krupp Kolleg in Greifswald. Entschuldigung. Herr Professor Mörke, was ist mehr für Sie inzwischen als so Südländer?
Ich bin Binnenländer, Sie sagten es schon, aber das Kind von Eltern, die in Meeresnähe aufgewachsen sind und mehr war für mich immer Sehnsuchtsraum.
Danke, herzlich willkommen. Herr Professor Ott ist seit 2012 Professor für Philosophie und Ethik der Umwelt an der Christian-Albrechts-Universität. Der Wissenschaftler studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik an der Universität Frankfurt. Dieses Studium schloss er 1986 mit dem Titel des Magister Artium ab. 1989 wurde er promoviert. Eine Tagung in Norwegen über Ecology and Ethics 1990 weckte sein Interesse an dem damals wahrlich noch sehr jungen Teilgebiet der praktischen Philosophie, der Umweltethik. Von 1991 bis 1993 war er Mitglied des Graduiertenkollegs Ethik in den Wissenschaften an der Universität Tübingen. 1995 habilitierte er sich an der Universität Leipzig. Von 1996 bis 1999 arbeitete er ein Forschungsprojekt Technik, Folgenabschätzung und Ethik an der Universität Zürich. Er kam also rum. 1997 wurde er auf eine Stiftungsprofessur an der Universität Greifswald berufen, wo er bis 2012 in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät an dem interdisziplinären Studiengang Landschaftsökologie und Naturschutz das Fach Umweltethik lehrte. Also gut 22 Jahre, nachdem es ihm zum ersten Mal über den Weg gelaufen ist. Von 2000 bis 2008 gehörte er dem Rat von Sachverständigen für Umweltfragen an und entwickelte eine theoretische Konzeption der starken Nachhaltigkeit, die aber praktische Folgen hat. Herr Professor Ott, was verbinden Sie mit Meer?
Den Blick von der Küste. Ich bin ja auch eher so ein Landbewohner, aber ich bin unglaublich gerne an der Küste, in diesen Grenzzonen, wo Land und Meer sich berühren, sehr, sehr gerne an der Ostsee.
Das ist doch eine schöne Liebeserklärung. Herzlich willkommen. Herr Professor Fisbeck, dem kann man hier gar nicht mehr vorstellen, weil er schon so lange hier ist, so bekannt ist und ich versuche es jetzt trotzdem, ist seit 2004 Professor für physikalische Ozeanographie im Forschungsbereich Ozeanzirkulation und Klimadynamik am Geomar-Helmholtz-Institut für Ozeanforschung in Kiel. Einige werden sich erinnern, es ist das ehemalige Leibniz-Institut für Meereswissenschaften. Er studierte Meteorologie und Ozeanographie hier an dieser Universität und promovierte 1993. Es folgten Forschungsaufenthalte als Postdoktorand am MIT, am Cambridge, als wissenschaftlicher Assistent an der Columbia University in New York, schließlich als Professor am Department of Earth and Environmental Science, Columbia University. Dann kehrte er doch nach Good Old Europe zurück. Professor Fisbeck ist Sprecher des Exzellenzclusters Ozean der Zukunft, das uns gerade schon vorgestellt worden ist. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen die Datenerhebung im Ozean, den Zusammenhang von Ozeanzirkulation und Klimadynamik und Strategien für eine nachhaltige Umgebung mit dem Ozean. Er ist in zahlreichen internationalen Netzwerken aktiv, die Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft einbeziehen, um Lösungen für eine globale Herausforderung in der Mensch-Ozean-Wechselwirkung zu erarbeiten. Die Basis sind eine Vielzahl von Daten, die ein Großteil von intelligenten Messrobotern ihn ständig auf seinem PC bringen, wie immer via Satellit. Herr Professor Fisbeck, was verbinden Sie mit dem Meer? Forschungsreisen.
Ja, sicherlich Forschen, Forschungsreisen. Das Entdecken, das Verstehen, das Bewerten und zunehmend auch das Handeln.
Herzlich willkommen und vielen Dank. So, wenn wir jetzt jemanden guck mal, es geht doch noch. Jetzt machen wir so, wir hören ein paar, vier Impulsreferate, dann machen wir eine kurze Diskussion auf dem Podium und dann freue ich mich auf Ihre Fragen und Anregungen. Herr Professor Ott, Sie haben das Wort. Sie setzen sich mit der Transformation in eine nachhaltige Welt auseinander. Was kennzeichnet nach Ihrem Verständnis ein nachhaltiges Meer? Gibt es das überhaupt oder kann es nur eine nachhaltige Nutzung?
Was heißt?
Sie dürfen gerne dahin gehen. Ach so. Sie können gerne zum Mikrogramm, wie immer Sie möchten.
Danke für die Frage. Ich frage gleich zurück, warum nur? Die Frage betrifft natürlich eine Grundfrage der Philosophie, wie man Begriffe oder auch Attribute korrekt verwendet. Wenn ich sagen würde, dies ist eine nachhaltige Kuckucksuhr, würden Sie wahrscheinlich sagen, ich verwende den Begriff falsch. Wenn ich sage, dies ist ein nachhaltiger Tiger, würden Sie wahrscheinlich auch sagen, das ist eine merkwürdige Begriffsverwendung. Ich habe also gar nichts dagegen, wenn man sagt, der Begriff nachhaltig bezieht sich auf menschliche Tätigkeitsformen. Das kann man dann als Wirtschaftsweisen betrachtet, man kann es noch weiter als Umgangsweisen betrachten. Es geht also um die Art und Weise, wie wir gegenüber, ich würde mal sagen, natürlichen Ressourcen uns verhalten, wie wir mit ihnen wirtschaften. Und vielfach versteht man Begriffe auch nur, wenn man die Gegenbegriffe kennt. Der Gegenbegriff zu Nachhaltigkeit wäre dann vielleicht so etwas wie eine Art von Raubbauwirtschaft an der Natur. Sie sehen jetzt im Grunde, Nachhaltigkeit ist ein durchweg normativer Begriff. Er beschreibt nicht einfach Sachverhalte in der Welt, sondern er fordert uns auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu handeln oder nicht zu handeln, wobei man dann natürlich sofort fragen muss, wer sind wir? Ich würde gerne drei Punkte machen wollen in 5 Minuten. Der erste Punkt ist ein historischer Punkt, Geschichte von Nachhaltigkeit. Der zweite Punkt ist ein ethischer Punkt, was sind die normativen Quellen von Nachhaltigkeit? Der dritte Punkt hat dann etwas mit dieser Konzeption der starken Nachhaltigkeit zu tun und ganz zum Schluss vielleicht auch die Frage, wie wendet man das jetzt vielleicht auf unseren Umgang mit dem Ozean an? Der erste Punkt, ich unterscheide zwischen einer langen Geschichte und einer kurzen Geschichte von Nachhaltigkeit. Die lange Geschichte beginnt spätestens 1713, wenn der Ausdruck Nachhalt bei Karlowitz in Bezug auf Waldbewirtschaftung verwendet wird. Der Gedanke ist aus der deutschen Forstwissenschaft nie verschwunden. Wir haben vor ein paar Jahren 300 Jahre Nachhaltigkeit zelebriert. Eine kleine Kieler Erinnerung, Möbius zum Biozönosenbegriff. Möbius hat schon Ende des 19. Jahrhunderts hier in Kiel den forstlichen Nachhaltigkeitsbegriff mustergültig auf marine Ressourcen, auf die Austernbänke der Nordsee übertragen. Ganz am Ende seiner Schrift macht er das auch ganz eindeutig klar und er sagt im Grunde gegen Übernutzung und er warnt auch vor einer rein marktwirtschaftlichen Orientierung hinsichtlich der Ausnutzung mariner Ressourcen. Und dann gibt es eine kurze Geschichte von Nachhaltigkeit, die beginnt in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit dem sogenannten Brundtlandbericht. In der Definition des Brundtlandberichtes wird Nachhaltigkeit nur noch über Bedürfnisbefriedigung für lebende und zukünftige Menschen definiert. Der Naturbezug wandert gewissermaßen in die Umstände dieser Bedürfnisbefriedigung. Ich denke, man kann sagen, dass ein direkter Weg von dem Nachhaltigkeitsverständnis der Brundtlandkommission in den heutigen SDG-Prozess führt, wo es ja im Grunde dann 17 sogenannte,
was ist ein SDG?
Sag ich gleich,
danke.
Sustainable Development Goals, das sind global akzeptierte Ziele, es gibt von der UN, es gibt 17 dieser Ziele. Und 4 davon, vielleicht auch nur 3, beziehen sich noch auf natürliche Ressourcen. Eines davon, das sogenannte SDG 14, bezieht sich auf Ozean. Wie man jetzt diese lange und die kurze Geschichte zueinander ins Verhältnis setzt, darüber können wir vielleicht diskutieren. Je älter ich werde, umso mehr orientiere ich mich an der alten, langen Geschichte von Nachhaltigkeit. Zweiter Punkt. Was sind die ethischen Grundlagen? Ich würde sagen, Nachhaltigkeit speist sich aus 2 Pfeilern von Normativität. Die erste Pfeiler ist die Frage, was schulden wir zukünftigen Generationen für eine Art kollektive Hinterlassenschaft? Bei privaten Hinterlassenschaften kennen wir uns ja irgendwie so aus, bei kollektiven Hinterlassenschaften wird es schwieriger. Und der zweite Pfeiler der Normativität ist die Umweltethik. Im Grunde, welche Werte hat Natur, da kann man jetzt eine ganze Wertlehre entfalten. Ich würde also sagen, Zukunftsverantwortung und die Werte der Natur sind die beiden normativen Quellen des Nachhaltigkeitsbegriffes. Der dritte Punkt, die Konzeption starker Nachhaltigkeit in Auseinandersetzung mit ökonomischen Theorien, da wird die These vertreten, dass Naturgüter, natürliche Ressourcen in sich selbst mindestens konstant gehalten werden sollen. Das heißt, sie sind nicht durch Geldkapital, sie sind auch nicht durch Wissens- und Bildungskapital, sie sind nicht durch humane Infrastrukturen substituierbar. Das heißt, man muss sie als eine besondere Art wirklichen Kapitals konstant erhalten. Was das dann für Forste, was das dann für Moore, für Seen und Flüsse bedeutet, wäre im Einzelnen zu diskutieren. Der Punkt ist nur, starke Nachhaltigkeit besteht dann aus einem Regelwerk, das sich vor allem den Schutz natürlicher Ressourcen zuwendet. Letzter Punkt, wie kann man das jetzt auf so etwas wie Meere übertragen? Da haben wir jetzt, gibt es jetzt ein paar Publikationen in dieser Richtung, aber ich würde sagen, wir stehen da durchaus noch am Anfang. Wir könnten jetzt natürlich ganz, ganz viele von den Stichpunkten wiederholen, Überfischung, Vermüllung, Versauerung der Ozeane, über das auch BioEcity in Kiel arbeitet, dann natürlich auch Fragen, sagen wir mal, Meeresanstieg und so weiter und so weiter. Wir beginnen jetzt erst seit wenigen Jahren ernsthaft die Frage zu stellen, wie übertragen wir eine bestimmte Konzeption von Nachhaltigkeit in interdisziplinärer Forschung auf dieses Gebiet des Ozeans. Und ich würde sagen, Kiel mit Future Oceans ist ein idealer Platz, um über diese Anwendungsbedingungen von Nachhaltigkeit auf den Ozean ernsthaft nachzudenken. Ich glaube, ich habe schon ein bisschen zu viel geredet und würde es dabei bewenden lassen. Der Rest kann ja dann in der Diskussion zur Sprache kommen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Professor Ott. Herr Professor Fisberg, Herr Ott sagt gerade was von Schutz natürlicher Ressourcen. Sie erheben und integrieren Daten zur Meeresnutzung. Was tun Sie genau und helfen diese, dass man diesem Ziel, natürliche Ressourcen zu schützen, näher kommen kann?
Ich gehe auch mal aufs Podium. Ja, wunderbar. Finde ich gut. Obwohl ich auch gerne aufs Sofa sitze.
Ja, genau. Gute Fragen. Was wissen wir heute über das Meer? Wie beobachten wir das Meer? Wie kommen wir vom Entdecken zum Verstehen, vom Verstehen zum Bewerten und vom Bewerten, das war ja auch die letzte Frage, Frau Grosse, vielleicht ein Stück weit zum Handeln oder auch zum Schutz. Sagen kann man bestimmt, dass in meiner Lebenszeit das Aufgabenspektrum eines Meeresforschers sich sehr verändert hat. Als ich hier vor vielen Jahren auch mal Student an der Christian-Albrechts-Universität war, da war Meeresforschung eigentlich durch ein Gerät dominiert und das hieß Forschungsschiff. Und das Forschungsschiff im Vergleich zu heute konnte ziemlich wenig. Aber es hat uns trotzdem viel Spaß gemacht, damals auf See zu sein. Das fing schon damit an, dass man mal 4 Wochen weg war von allem. Da gab es kein Telefon, da gab es natürlich kein Internet und man war auf sich selbst gestellt und hat auf seiner Forschung versucht, das Meer zu entdecken. Wir haben uns gefreut, wenn wir die Geräte funktionierten und Tiefen von 6.000 oder 8.000 Metern waren in vielen Dingen einfach unvorstellbar und unerforschbar. Das hat sich in meiner Lebenszeit doch deutlich geändert. Wir haben heute viel mehr Möglichkeiten dank moderner Elektronik, dank moderner Sensortechnik, dank moderner Kommunikation auch zum ersten Mal die Tiefsee zu beforschen. Tiefsee, das fängt bei den einen bei 200 Meter Wassertiefe an und die anderen denken an was, was tiefer als 6.000 Meter ist. Wir können heute mit moderner Meerestechnik eigentlich bis zu den größten Tiefen der Welt vordringen. Nicht alles ist so einfach, aber im Prinzip geht's. Wir wissen heute viel mehr von dem Meer, wir haben doch noch viel zu entdecken. So ist es so, warum ist das so schwer, das Meer zu erforschen und zu entdecken? Das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Es ist erstmal unwirtlich, insbesondere die Polarregionen, aber auch schon die Sturmregionen des Nordatlantiks im Winter sind bestimmt keine tolle Gegend, wo man mit einem Forschungsschiff viel bestücken kann. Das Meer ist aber vor allen Dingen intransparent, und zwar nicht im Sinne von, dass man dort nicht reingucken kann, das auch, aber man kann vor allen Dingen mit elektromagnetischen Wellen nicht tief eindringen. Warum ist das so wichtig? Weil wir haben heute in den Umweltwissenschaften überall dort, wo satellitengestützte Radar- und Beobachtungssysteme was sehen können, sehr viel Transparenz. Wir können an Land sehr viel sehen über Fernerkundungsmaßnahmen, wir können sogar in den Weltraum gucken, aber in den Ozean rein kann mit einem Satelliten nicht gucken, denn schon nach 10 cm kommt der berühmte Kurzschluss im Salzwasser zustande und die elektromagnetischen Möglichkeiten sind begrenzt. Das heißt, wir müssen auch heute noch im Meer forschen mit Sensoren in dem Meer. Und deswegen stimmt es natürlich, dass die Oberfläche des Mondes besser erforscht ist als die Tiefe des Ozeans, weil ein Satellit, der um den Mond umkreist, kann natürlich über 10 Jahre ganz viel vermessen, was ganz viele Satelliten, die schon seit 30 Jahren um den Ozean rumkreisen, nur partiell können. Wenn man die Tiefsee genau vermessen will, muss man eben mit Systemen in die Tiefsee gehen. Wir können das heute aber letztendlich nicht nur durch Forschungsschiffe, sondern durch zunehmende roboterartige Geräte. Schon seit 30 Jahren, Sigrun Commander sitzt da, arbeiten wir mit Verankerungssystemen. Das sind Sensoren, die wir in den Meeresboden oder in der Wassersäule hinsetzen mit langen Kabeln. Die können selbst registrieren und nach einem Jahr kommt man wieder, sammelt die wieder ein und man hat sozusagen eine Möglichkeit, das Meer zu entdecken, zu erforschen, zu vermessen, auch wenn man nicht immer da ist. Das war ein gewaltiger Fortschritt. Seit 15 Jahren haben wir andere Robotersysteme, die treiben im Meer rum, nennen sich Argo-Floats. 4000 davon sind unterwegs. Alle 10 Tage kommen die zur Oberfläche und senden ihre Daten per Satellit nach Hause und die messen zumindest die oberen 2 Kilometer Temperatur, Salzgehalt, manchmal auch Sauerstoff. Zunehmend haben wir Fahrzeuge, die sich bewegen können unter Wasser, die man auch noch ein Stück weit steuern kann. Und Sie sehen, moderne Meeresforschung ist spannend geworden für Technikverliebte, aber sie erlaubt es auch tatsächlich zu wissen, was im Meer passiert. Wir können heute, Frau Grosse, genau sagen, wie viel Wärme der Ozean aufgenommen hat. Wir wissen viel besser Bescheid, wie sich Strömungen ändern oder verändern. Wir können auch ein Stück weit schon was sagen zum marinen Ökosystem, das ist aber etwas schwieriger zu vermessen, da sind die Sensoren noch nicht ganz so weit. Aber wir können das zum ersten Mal global und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Errungenschaft, dass wir heute eben auch mehr darüber reden können, was das Meer als Ganzes kann. Aber wir wissen auch, dass wir viele Sachen noch nicht entdeckt haben. Verstehen, handeln. Mit all diesen Daten versuchen wir, systematisch den Ozean zu verstehen. Und verstehen heißt ja auch ein Stück weit eine Theorie dafür zu entwickeln, vielleicht ein mathematisches Modell, ein beschreibendes Modell. Und das erlaubt uns manchmal auch in die Zukunft zu gucken. So können wir heute zum Beispiel sagen, wenn sich die Wärmebalance des Planeten ändert, zum Beispiel die Strahlungsverhältnisse, wird das Meer wärmer. Wir können aussagen, dass der Meeresspiegel steigt. Wir können sogar partiell sagen, wo und um wie viel. All dieses ist deswegen möglich, weil wir den Ozean ein Stück weit verstanden haben und dieses Verständnis auch nutzen können für Was-wäre-wenn-Szenarien in die Zukunft gucken. Wenn man das kann und das bewerten kann, dann hat man ein Stück weit auch eine Basis, über der man sich im politischen Raum, im gesellschaftlichen Raum unterhalten kann, was kommt denn auf uns zu und wie möchte man damit umgehen? Der Konrad Ott hat es schon gesagt, an manchen Stellen ist es eben nicht sehr nachhaltig, nicht sehr wünschenswert, nicht für uns Menschen so gut und dann kann man sich eben überlegen, können wir das ändern? Da gibt es viele Möglichkeiten, dort einzugreifen, im Klimawandel, die Energiesystemumstellung, bei der Fischerei, vielleicht ein bisschen Verzicht würde uns mehr Erträge erlauben. Bei der Verschmutzung geht es eben darum, sich an Land besser zu verhalten und nicht den Ozean als riesengroße Müllkippe, wodurch die Verdünnung doch eigentlich unendlich viel Raum ist, den gesellschaftlichen Abfall zu lagern. Das sind Dinge, die können wir heute besser bewerten und deswegen, glaube ich, haben die Wissenschaften auch mehr Möglichkeiten, sich in diesem Handlungsfeld zu bewegen, weil wir mehr Wissen haben, wir haben mehr reingeguckt und wir haben mehr gesehen. Sagen möchte ich aber trotzdem, in meiner Generation sind 90% aller großen Fische weggefischt worden. Und ehrlicherweise wissen wir das erst seit 15 Jahren, weil vorher hatte man gar nicht so eine genaue Vorstellung, wie viele Fische wann, wo und wo im Meer es gegeben hat. In meiner Generation ist das Meer, na sagen wir mal, ein bisschen mehr als meine Generation, die meine Eltern mit, um 22 cm schon angestiegen, der Meeresspiegel. Wir erwarten mindestens noch einen halben Meter mehr, vielleicht sogar über einen Meter mehr. Und trotzdem, Frau Grosse, Sie wohnen in Hamburg, ich bin immer so überrascht, dass man also einen neuen Stadtteil in Hamburg baut, den man nicht höher als 40 oder 50 Zentimeter über den Meeresspiegel setzt, wo doch jeder weiß, dass das eine sehr optimistische Schätzung ist, dass am Ende des Jahrhunderts wir wahrscheinlich 80 haben werden. Und ist der Plan jetzt, dass die neue Hafenstadt in 50 Jahren dann nicht mehr bewohnbar ist? Ich weiß nicht, was Städteplaner tun, um sich zu informieren. Jedenfalls bei uns haben sie scheinbar nicht gefragt. So viel als Anfang und ich denke, wir haben da noch viel zu diskutieren.
Herzlichen Dank. An dieser Stelle kann ich gleich einmal einhaken. Es gab ja die Debatte, Sie werden sich erinnern, ob nicht die Universität Hamburg in diese Region ziehen solle. Und ich gebe zu, damals hatte ich noch die Möglichkeit, Kommentare im Abendblatt zu schreiben. Ich habe dann geraten, man möge darauf dringen, dass die Erstsemester schwimmen können und Gummistiefel hätten, weil das wäre so ähnlich sinnvoll.
Das ist ein guter Ratschlag.
Frau Professor Kleingartner, Sie erforschen, das habe ich eingangs gesagt, Schiffe als Wissensspeicher. Schiffe machen das Meer zum Verkehrs-, zum Wirtschaftsraum, sie machen es zum Rohstoff und zur Nahrungsquelle. Die eine erforschen das Meer, indem sie hin und her fahren. Unsere Touristen, gerade auch in den Polarregionen, fahren dahin, um es zu erleben. Also neben der forschenden Bewegung, neben Schiffen für Wirtschaft und Verkehr, gibt es auch diese touristische Nutzung. Was erzählen uns diese Schiffe über unser Freizeitverhalten? Herr Fisbeck hat schon gesagt, uns wurde angesprochen, man muss ja vielleicht auch mal bei sich selber anfangen.
Ja, Frau Grosse, sehr verehrtes Publikum, Schiffe sind Wissensspeicher. Schiffe sind materieller Ausdruck unseres Nutzungsverhaltens auf See. Und ich glaube, es ist verfehlt, hier in Kiel, in einer Seestadt, wo die Schiffe mitten in der Innenstadt stehen, zu sagen, dass eigentlich die Schiffe und die Häfen aus unserem Bewusstsein entrückt sind. Aber gerade in Süddeutschland, in anderen Regionen, ist es deutlich, dass eigentlich der Hafen, die Schiffe gar nichts mehr mit der eigenen Lebenswirklichkeit zu tun haben. Die Schiffe sind eigentlich und die Häfen den Städten entrückt und keiner überlegt, was vielleicht an Verhalten Schiffe einzusetzen, mit der Globalisierung im Zusammenhang steht und letztendlich mit unserem Konsumverbrauch, was Kleidung angeht, was Bananen angeht, im Zusammenhang steht. Und ich glaube, dass bei der gesamten Diskussion, die wir auch heute Abend führen und die ich sehr begrüße, es darauf ankommt, auch eine Bewusstseinsänderung herbeizuführen. Immer wichtiger, Sie haben es angesprochen, wird neben dem Handelsverkehr über See, den Forschungsschiffen, davon haben wir gehört, insbesondere auch der Tourismus, der maritime Tourismus. Weltweit ist der Tourismus die Wirtschaftskraft Nummer eins. Und es gibt zunehmend mehr maritimen Tourismus auch. Und wenn wir in die Geschichte gucken, und ich glaube, es ist ganz wichtig für aktuelle Standortbestimmungen und auch für Lösungsvorschläge in die Zukunft, eine historische Standortbestimmung vorzunehmen, dann sehen wir, dass es eigentlich zwei Stränge gibt im 19. Jahrhundert. Einerseits den Tourismus, den wir alle kennen von Bildern in Brighton, infolge des Baus der Eisenbahn, die Industrialisierung spielt da eine entsprechende Rolle, gab es die Infrastruktur, wo man dann weite Brücken von den Stränden aus, also den Küstentourismus im Grunde geschaffen hat, wo man auch infolge der Industrialisierung natürlich nach frische Erholung und vielleicht der Sehnsucht nach Meer sich sehnte. Und auf der anderen Seite gibt es die Schiffe, die Vergnügungsreisen, die infolge im Grunde ökonomischer Interessen die Auswanderungsbewegung zu unterstützen und immer mehr Routine und Infrastruktur reinzubringen, letztendlich zu den Vergnügungsreisen führten. Die ersten Auswanderungsfahrten nach Amerika erfolgten im Grunde noch mit Holzschiffen, segelnden Gefährten, die aber unbequem waren, wasserdurchlässig, krängend, viele Menschen an Bord. Und mit der Erfindung oder mit der Konstruktion der ersten Dampfer hatte man ein ganz anderes Fahrgefühl, ganz andere Berechenbarkeiten, Unabhängigkeit vom Wind und die Möglichkeit, tatsächlich auch die Schiffe zu schwimmenden Palästen auszubauen. Und Albert Ballin, Hamburg haben wir eben schon angesprochen, hat 1890 gedacht, warum sollte es eigentlich ein Saisongeschäft bleiben? Im Winter liegen die Schiffe in den Häfen, werden instand gesetzt, gewartet. Aber eigentlich müssten wir aus ökonomischen Interessen die Schiffe auch im Winter nutzen. Daraufhin hat man erste Fahrten in den Mittelmeerraum unternommen. Sie erinnern auch Wilhelm II., der gerne Nordlandfahrten in den Norden unternommen hat. Aber im Grunde bildeten sich dann 1891 die Strukturen heraus, die wir heute noch kennen von den Kreuzfahrten. Sie haben dort entsprechend viele Passagiere, sie haben im Grunde All-Inclusive, ein Hotel auf dem Wasser schwimmt, sie haben eine Bordzeitung und so weiter. All das finden wir heute auch. Allerdings muss man sagen, damals war es den Privilegierten und Gutbetuchten vorbehalten. Und 240, 250 Passagiere waren damals an Bord. Heutzutage haben wir riesige Schiffe. Sie müssen nur in Kiel einmal durch die Innenstadt fahren. Da sehen Sie diese riesigen Hotels mit 3.000, 4.000 Menschen an Bord. Ich habe hier Zahlen aufgeschrieben. Das, was damals 1.600 bis 2.400 Goldmark pro Ticket kostete, was heute im Grunde 30.000 bis 40.000 Euro entspricht, ist heute für 172 Euro am Tag zu haben. Natürlich kommen dann da noch Landausflüge und Einkäufe dazu, aber letztendlich ist es nicht mehr nur den Privilegierten und Gutbetuchten vorbehalten. Einen Aspekt habe ich vergessen, aber der geht auch aus meinem Zettel nicht hervor. Gut, also damals das individuelle Reisen und heute der Kreuzfahrt-Tourismus-Boom, muss man sagen, denn es steigt an. 2014 hat Deutschland Großbritannien abgelöst in der Rangfolge der Nationen, die die meisten Kreuzfahrttouristen stellen. Das sind annähernd 2 Millionen Deutsche, die jährlich sich auf Kreuzfahrt begeben. Es gibt immer ausdifferenziertere Kreuzfahrtreisen auch, Sie haben es angesprochen, Frau Grosse, die Forschungsschiffe wurden angesprochen, dass man mittlerweile auch in eigentlich schützenswerte Gebiete fährt, in die Arktis, in die Antarktis, in verschiedene andere Schutzgebiete. Katastrophentourismus kann man dazu auch sagen. Und im Grunde will man noch einmal das sehen, von dem man weiß, dass das zukünftig eventuell nicht mehr geben wird. Es sind schmelzende Gletscher, versinkende Inseln im Pazifik, verschwindende Pracht des Great Barrier Reefs, all das reizt, um keine Kosten und Mühen zu scheuen, um mit diesen Schiffen an die entsprechenden Orte zu fahren. Mit all den Folgen für die Umwelt, Müll, Bakterien, Schiffsgeräusche unter Wasser, Luft- und Wasserverschmutzung und, das muss man auch sagen, heutzutage starten die Kreuzfahrten oftmals außerhalb von Europa, also mit der Schiffsreise, mit den entsprechenden Umwelteinflüssen, sind oftmals auch Flugreisen verbunden, also pro Urlaub im Grunde doppelte Reise. Meerestourismus ist also global und die Auswirkungen, auch das haben wir eben schon gehört, werden auch global nicht nur wahrgenommen, sondern durch die Zirkulation global auch verteilt. Und somit, denke ich, bedarf es auch tatsächlich globaler Lösungsstrategien, um einen Tourismus herzustellen, der im Einklang mit der Natur sich wiederfindet. Und damit meine ich nicht etwa Verbote, denn an der gesamten Ökonomie und an den ökonomischen Interessen hängen natürlich auch Arbeitsplätze. Aber ich denke, wir müssen dazu kommen, einen Dialog darüber zu führen, wie wir unsere Umwelt gestalten wollen. Und dazu ist es nicht notwendig, nur die Kreuzfahrttouristen, sondern auch Investoren, Planer und letztendlich auch lokale Bevölkerung zusammenzubringen. Und ich denke, dass eine solche Podiumsdiskussion ein erster Anfang sein kann, sich bestimmte Dinge bewusst zu machen. So viel vielleicht bis hierhin, alles andere später in der Diskussion. Dankeschön.
Herzlichen Dank. Also ich gebe zu, ich finde, es klingt schon richtig zynisch, wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, was Frau Professor Kleingartner gerade sagte. Es gibt sowas wie einen Katastrophentourismus. Das, was wir zerstören, besuchen wir nochmal, bevor wir es dann nicht mehr sehen können. Das tut ja schon richtig weh. Frau Professor Kleingartner hat geschildert, wie die Kultur der Kreuzfahrten entstand. Herr Professor Mörke Sie sagen, Schiffe transportieren nicht nur Menschen und Waren, sondern auch Kultur. Schiffe sind also sozusagen ein Kulturtransfermittel. Was lehren uns die Erkenntnisse über transportierte Kultur mit Blick auf den Transformationsprozess? Sie haben das Wort.
Das Wort soll unterstützt werden durch eine Karte, die einige von Ihnen vielleicht kennen. Ein Historiker greift gerne auf Vergangenes zurück, dafür wird er bezahlt. Diese Karte ist aus dem Jahre 1539. Es ist die Carta Marina et Descriptio Septentrionalium Terrarum, die Meereskarte und die Beschreibung der nördlichen Landschaften eines schwedischen Theologen Olaus Magnus, erschienen 1539. Ich komme gleich darauf zurück, knüpfe aber an einem Satz von Herrn Fisbeck an. Das Meer ist eigentlich unwirtlich, haben Sie gesagt. Sprich, es ist nicht das, was wir uns als Kulturraum oder von einem Kulturraum vorstellen. Das Meer verbindet Kulturräume. Das Meer wird aber zum Gegenstand des Kontaktes zwischen Natur und Kulturraum und eine der übelsten Erscheinungen der letzten Zeit, wo Kultur Natur trifft, sind die Plastikfelder, die in den Meeren herumtreiben. Die Meere, schlägt sich Kulturtransfer eben in unserer Alltagssprache nieder? Wir reden vom Atlantikraum, wir reden vom pazifischen Raum, ebenso vom Mittelmeerraum als politischen Einheiten, als politischen Handlungsräumen, als Konflikträumen, verbunden sozusagen durch das Meer und auf das Meer. Wir reden in der Forschung etwa auch von dem Begriff einer Nordseekultur, weil sich in den Marschlandschaften rund um die Nordsee, sowohl in England wie in den Niederlanden, als auch hier an unserer Küste, im Mittelalter Erb- und Besitzrechtsformen herausgebildet haben, die landschaftsprägend und kulturprägend gewesen sind. Über lange Zeit findet der Transport von Menschen und Ideen über das Meer, über lange Strecken, auf dem Meere statt, weil es noch keine Flugzeuge gegeben hat. Das Meer ist also sozusagen Oberfläche, Verkehrsweg für den Transfer von Menschen und Ideen. Das war und ist mit hohen Risiken verbunden, da der Mensch nun einmal kein Wasserwesen ist. Das ist für mich ganz wichtig, was die Wahrnehmung des Meeres betrifft. Das Meer ist unwirtlich. Als Sehnsuchtsraum, gesagt, für mich ist es selber ein Sehnsuchtsraum, taucht es eigentlich erst mit dem Tourismus seit dem 19. Jahrhundert auf. Aber konditioniert sind wir eigentlich dadurch, dass das Meer ein Raum ist, von dem wir uns bedroht fühlen und der uns fremd ist. Allenfalls temporärer Lebensraum für die Menschen, die auf Schiffen leben und arbeiten, aus welchen Gründen auch immer. Und mit diesem Bedrohungsraum, der, meine ich, unser Bewusstsein prägt, müssen wir uns auseinandersetzen. Interessant wird es immer dort, wo sich eben Natur und Kulturraum begegnen. Das Meer als Raum der Sehnsucht und als Raum des Schreckens, auch als Raum des Schreckens, selbst als Lebens- und Arbeitsraum. Ich denke etwa an Herman Melvilles Moby Dick oder an Storms Schimmelreiter. Immer hat das Meer etwas Feindliches. Ganz ähnlich wie die unwirkliche Bergwelt ist das Meer vor allem Transitraum lange gewesen, den man möglichst schnell durchmessen wollte. Und diese Faszination des Schreckens, die wird
bis heute nicht völlig überwunden, selbst wenn man meint, dass man sich das Meer untertan machen könne. Aber untertan macht man sich auch sozusagen den Gegner, nicht den Freund. Dass man das Meer als Gegenstand sozusagen unserer Lebenswelt, das der pfleglich zu behandeln ist, als Teil unserer Lebenswelt betrachtet, ist eine rezente Entwicklung und deswegen findet das Nachhaltigkeitskonzept auch etwa sehr viel später, sagen erst, Interesse als im Bereich des Waldes, das, wo es bis auf das 18. Jahrhundert zurückgeht. Das sind ja auch ganz ähnliche Muster. Auch der Wald wird empfunden zu lange Zeit eben als Bedrohungsraum, ehe der Wald zum Forst wird. Meere waren und sind eben Transiträume, auf denen man sich aus verschiedensten Gründen von A nach B bewegt, sei es von Dagebüll nach Wiek, sei es von Hamburg nach Haiti. Über diese Meere findet Kulturtransfer statt. Altnordische Ortsnamen in England, die mit B enden, Rugby, Derby, gehen auf skandinavische Wanderungsbewegungen des 19. Jahrhunderts zurück. Architekturmuster schwedischer Herrenhäuser, auf die ökonomische Dominanz der Niederländer im Ostseeraum im 17. Jahrhundert. Dass man in Danzig im 18. Jahrhundert britische Clubs findet und Britishness, sozusagen kulturelle Maßstäbe, in der bürgerlichen Oberschicht setzt, das hat etwas mit der britischen Dominanz im ökonomischen Austauschprozess zwischen dem baltischen und dem atlantischen Raum zu tun. Über die Meere wird Herrschaft transportiert und auf den Meeren ausgefochten, und zwar seit alters. Als 1740 dieses populäre Lied Rule Britannia, Britannia Rule the Waves, in die Welt kam, markiert das die Anfangsphase des British Empire und das entfaltet seine Wirkung ja bis in die Brexit-Debatte der Gegenwart. Die Politisierung des Meeres zeigt sich auch in der jüngeren deutschen Geschichte, als zum Beispiel in den 1960er und frühen 1970er Jahren die Ostsee in der DDR-Propaganda als Meer des Friedens bezeichnet wurde. Die Ostsee muss ein Meer des Friedens werden. Der Altbundespräsident, inzwischen Altbundespräsident Gauck, hat vor 2 Jahren, als Deutschland den Vorsitz im Ostseerat übernommen hat, gesagt, die Ostsee muss ein Meer der Freiheit werden. Auch das ein Zeichen für den Transport von Ideen im maritimen Raum, von Ufer zu Ufer gleichsam. Die politische und wirtschaftliche Konkurrenz auf den Meeren ist übrigens auch eine Quelle des internationalen Rechtes. Das Meer, im Meer wird das Völkerrecht geboren. Es ging und geht um die Frage, wie der Zugang zum Meer als Verkehrs- und Wirtschaftsraum geregelt wird. 1609 vertrat der niederländische Rechts- und Universalgelehrte Hugo Grotius den Gedanken vom Mare Liberum, dem freien Zugang zum Meer, aus einer Position des Newcomers auf den Meeren der Niederländer, die sich gegenüber Spaniern und Portugiesen durchsetzen wollten. Und deswegen sagten, das Meer steht allen frei zur Verfügung. 1635 erschien prompt eine Gegenschrift mit dem nicht sehr originellen Titel Mare Clausum, das geschlossene Meer des Engländers John Selden. Und das brachte eben, sozusagen, das sind theoretische Urschriften des Völkerrechts. Und diese rechtliche Dimension zeigt das Meer eben nicht nur als Transit, sondern auch als Lebens- und Aktionsraum. Und dafür ist diese Karte hier ein besonders sprechendes Beispiel, diese Carta Marina von 1539. Hier finden sich im 16. Jahrhundert Wirtschaftskriege wieder
oben bei Island, irgendwo sollte ich einen Laserpointer dabei haben, bei Island sehen Sie zwei Boote dort oben, die schießen aufeinander. Bei dem einen ist schon der Mast abgebrochen und bei dem einen steht Hamburgensis, das sind die Hamburger, und bei dem anderen steht Scoti, die Schotten. Es geht um Konkurrenz im Walfang. Daneben ist ein Boot, das gerade von einem Wal, einem Schreckenswesen des Meeres, versenkt wird. Und es zeigen sich weitere in der Nordsee, ein Schiff in der Nähe der britischen Küste, da steht Danzig dran. Im Kattegat ein Schiff, da steht Hollandi. Die Danziger aus der Ostsee in der Nordsee, die Holländer aus der Nordsee auf dem Weg in die Ostsee. Hier zeigt sich auch der Transitraum, der eher verbindet als trennt. Als Raum, in dem sich der Mensch, ich bin sofort fertig, in dem sich der Mensch bewegt, aber eben doch nicht, und ich glaube, das ist ein Diskussionspunkt, letztendlich nicht zu Hause ist. Das ist etwas, was unsere Wahrnehmung prägt. Denn wir sind nicht zu Hause, dafür gibt es einfach viel zu viel Unwägbares. Mit all seinen furchteinflößenden Tieren, auch auf dieser Karte findet man vor der norwegischen Küste einen 40 Fuß langen Wurm oder geheimnisvolle Schiffe verschlingende Strudel. Und ganz haben wir uns von diesem Bewusstsein immer noch nicht frei gemacht. Und deswegen fällt es auch so schwer, vielen, auch ich glaube in der Politik so schwer, das Meer als schützenswerten Raum wahrzunehmen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Professor Mörk. In der Tat, genau diesen Punkt wollte ich jetzt gerne aufgreifen. Abgesehen davon, dass ich natürlich mit Ihnen als Evolutionsbiologen gerne nochmal das Thema der Mensch ist kein Wasserwesen diskutieren möchte, aber das wollen wir jetzt nicht tun.